Ja.
Ja, ja, das muss auch sicher sein. Wir haben immer doppelte Sicherheit und das haben wir auch schon gebraucht. Ich darf also Frau Karlert hier bei uns begrüßen, die also, lieber Herr Kommilitone, ob Sie bitte den Hut dort lassen, aber an einen ordentlichen Tisch gehen. Das sieht so unordentlich aus und so überfüllt. Wir sind nicht überfüllt. Einen vor, bitte. Das ist viel freundlicher. Sie können noch was mitschreiben. Ich darf die heutigen Protokollanten vorstellen. Er kommt nicht. Es ist heute etwas anders. Wir werden anders als vorgesehen auch den Vortrag von Frau Karlert mitprotokollieren und ihr also zur Korrektur vorlesen. Und es sitzen hier schon Katrin Altmann, dann in der Reihenfolge Christian Kersten, mein doppelter Namensvetter, und dann Juliane Rudloff, die für das Protokoll zuständig sind. Wie wir es nachher aufteilen, werden wir sehen. Gibt es noch jemanden, der ein Protokoll braucht? Der könnte noch schnell hierher kommen. Ich könnte noch einen da gebrauchen. Robert Grädner hat eine Mail nicht beantwortet, naja, und ist wohl offensichtlich verreist oder nicht erreichbar. Möchte jemand noch umspringen? Wenn nicht, machen es auch drei Protokollantinnen und Protokollanten. Gut, dann können wir beginnen. Frau Karlert wird sich selber vorstellen. Also etwas pointiert gesagt, möchte ich sagen, sie ist eine sehr energische, auch politisch kämpferische Frau, die für die Etablierung von Gender Studies an dieser Universität eintritt. Das finden wir, ist sehr gut und sie wird jetzt am besten uns selbst darüber berichten und ihren Standpunkt und ihre Standpunkte darlegen. Jetzt haben Sie das Wort, bitte.
Ja, vielen Dank, Herr Krüger, für die Einladung und vielen Dank für die Einführung. Ich habe, als Sie angefangen haben, habe ich gedacht, Temperament, ja, da kann ich mitgehen. Ich hoffe aber, dass das, was ich hier vortragen werde, in Ihrer Sichtweise auch fundiert ist und nicht nur politisch kämpferisch, weil ich mich schon als Wissenschaftlerin und nicht als Politikerin hier verstehe.
Sofort verstanden.
Das war mir dann doch wichtig, das vorweg nochmal zu sagen. Und die Temperamente sind ja einfach auch unterschiedlich. Das ist ja auch gut so. Ja, ich habe für meinen Beitrag hier als Zeitzeugin eine etwas andere Präsentationsform gewählt. Sie werden darin durchaus eine ganze Menge Zeitzeuginnentum finden, aber auch durchaus einige Forschungsergebnisse, an denen ich selber auch beteiligt war. Und ich verstehe meinen Beitrag hier jetzt auch nicht als einen Grundlagenforschungsbeitrag, sondern durchaus als einen Diskussionsimpuls, im Blick zurück nach vorn auf die Nachwendezeit. Mein Thema wird sein, die Institutionalisierung von Frauen- und Geschlechterforschung an den Universitäten Mecklenburg-Vorpommerns. Ich habe das Thema dezidiert auf die beiden Universitäten bezogen, also nicht auf die gesamten Hochschulen. Da wären dann ja noch die Fachhochschulen zu nennen, also Stralsund, Neubrandenburg und auch die Hochschule Wismar, sondern mir geht es heute wesentlich um die beiden Universitäten Greifswald und Rostock. Ich bin davon ausgegangen, dass Sie sich noch nicht so intensiv mit der Frauen- und Geschlechterforschung als Wissenschaftsrichtung beschäftigt haben, sodass ich erstmal vorneweg ein bisschen was dazu sagen will, womit wir es überhaupt zu tun haben, damit dann verständlich wird, worüber ich dann im Nachfolgenden auch am Beispiel Mecklenburg-Vorpommerns und mit einem Schwerpunkt auch auf der Universität Rostock reden werde. Vorweg will ich Ihnen eine Systematik vorstellen, die von der Wissenschaftshistorikerin Londa Schiebinger entwickelt und vorgestellt worden ist auf der BMBF-Konferenz Gender in der Forschung, Innovation durch Chancengleichheit in Berlin am 18. und 19. April 2007. Das war eine Konferenz im Zuge der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im Jahr der Chancengleichheit, in der es eben darum ging, einerseits die Frage von Chancengleichheit von Frauen, aber auch die Frage von Gender als Kategorie von Forschung zu thematisieren und mit den großen Wissenschaftsorganisationen zu diskutieren. Londa Schiebinger hat auf dieser Konferenz eine Analysesystematik vorgestellt, die ich durchaus hilfreich finde für das Thema Gender, also soziales Geschlecht und Wissenschaft. Sie unterscheidet nämlich drei Ebenen. Die eine ist die Ebene der Partizipation von Frauen und Männern in der Wissenschaft. Da haben wir es dann in der Regel mit Zahlenverhältnissen zu tun, also mit der Frage, wie viele Frauen, wie viele Männer finden wir auf den unterschiedlichen Statusebenen, beginnend mit Studienanfängerinnen und Anfängern bis hin eben zur Ebene der Professuren. Diese Ebene wird mich heute eher nicht beschäftigen, sondern nur ganz am Rande. Die zweite Ebene, die Schiebinger unterscheidet, ist die Ebene von Gender in den Wissenschaftskulturen. Damit meint sie die Frage, wie weit sind die wissenschaftlichen Institutionen, also Hochschulen, Forschungseinrichtungen, aber eben auch die einzelnen Wissenschaftsdisziplinen durch Geschlechterverhältnisse durchzogen. Und das meint nicht nur auf der Ebene von Zahlenverhältnissen, sondern eben auch auf der Ebene der Kulturen, also der Umgangsweisen und der Strukturierung der Disziplinen und der Organisationen. Und die dritte Ebene, die Schiebinger unterscheidet, ist die Ebene von Gender im Wissen, also im engeren Sinne die Ebene der Frauen- und Geschlechterforschung. Und diese Ebene steht heute auch im Mittelpunkt meines Vortrags. Was erwartet Sie jetzt also? Ich werde Ihnen jetzt in einem ersten Schritt erstmal noch ein bisschen was darlegen zu Frauen- und Geschlechterforschung als Beitrag zur Modernisierung der Universität. Dann will ich, weil unser Thema ja ist, ein Blick zurück nach vorn auf die Nachwendezeit, etwas dazu sagen, ob wir es mit der Frauen- und Geschlechterforschung mit einem Westimport zu tun haben. Also genau die Frage, alte, neue Bundesländer in dem Zusammenhang auch noch aufgreifen. Dann will ich Ihnen einige, ganz wenige Daten vorstellen zur Verteilung oder zur Repräsentanz von Frauen- und Geschlechterforschung in Deutschland für das Jahr 2009. Und von da aus komme ich dann zur Situation in Mecklenburg-Vorpommern. Wir müssen mal gucken, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Zeit ich habe, weil ich kann, glaube ich, stundenlang reden, aber wenn Sie dann das Gefühl haben, Sie können nicht mehr zuhören, dann sagen Sie einfach Bescheid. So, abschließend will ich noch einen kurzen Ausblick wagen und ich sage gleich vorweg, ich habe mich mit dem Ausblick sehr schwer getan, weil das genau nochmal die Frage des politisch-kämpferischen und der Energie und der Einschätzung ist. Da können wir dann vielleicht ja nachher auch nochmal drüber diskutieren. So, vorweg erstmal etwas zu der Frage von Frauen- und Geschlechterforschung als Beitrag zur Modernisierung der Universität. Ich würde gerne erstmal etwas dazu sagen zur aktuellen Situation an den Universitäten oder an den Hochschulen allgemein. Wir haben es in den letzten 10 Jahren ungefähr mit der Einführung marktförmiger Strukturen im Wissenschaftssystem zu tun. Das heißt, dass betriebswirtschaftliche Leitideen wie Wettbewerb, Effizienz, Profilierung, Leistungsmessung und Leistungskontrolle deutlich an Bedeutung für die Hochschulen gewonnen haben. Das können wir auch hier ganz aktuell im Alltag an der Universität Rostock merken. Also das Controlling ist allgegenwärtig. Und zumindest auf Seite der Lehrenden ist man eigentlich permanent mit irgendwelchen Tabellen beschäftigt oder aber mit irgendwelchen Statistiken, die dann eben zu produzieren sind. Und es geht eben darum, Forschung und Lehre effizient zu gestalten, Kosten-Nutzen gegeneinander gut abzuwägen und das Ganze steht unter einem sparpolitischen Druck. Also weniger Geld und mehr Leistung sollen die Institutionen bringen. Diese ökonomische Ausrichtung steht durchaus im Spannungsverhältnis zur Frage von Chancengleichheit. Chancengleichheit ist ja eher normativ begründet, also in Forderungen nach Gerechtigkeit und in dieser Form auch durchaus im Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 2 verankert. Wie weit die Frage der Ökonomisierung von Hochschulen und die Frage des Einlösens von Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern miteinander kompatibel sind, kann man durchaus diskutieren. Es wird auf jeden Fall gegenwärtig in der wissenschaftlichen Diskussion sehr kontrovers diskutiert und es besteht so überwiegend eigentlich die Meinung oder Ansicht dazu, dass Normativität, also Gerechtigkeit und ökonomischer Druck nicht unbedingt miteinander vereinbar sind. Aber wie gesagt, das kann man diskutieren. So, die Frauen- und Geschlechterforschung unter Namen wie beispielsweise Gender Studies oder Women's and Gender Studies oder Genderforschung zu derzeit bezeichnet, ist eine Wissenschaftsrichtung, die im Zusammenhang mit den Frauenbewegungen seit den 1960er Jahren entstanden ist, wesentlich. Es gab auch vorher schon einige Ansätze im Bereich von Frauenforschung, aber wenige. Aber wesentlich versteht sich diese Wissenschaftsrichtung als im Zuge der sozialen Bewegungen der Frauen seit den 60er Jahren entstanden. Fachlich geht es um die Befassung mit Fragen der Geschlechterverhältnisse und der Geschlechterdifferenzierung. Auf der erkenntnistheoretischen Ebene kann man durchaus sagen, dass es bei dieser Perspektive auch um so etwas wie die Vorwegnahme von Gleichheit und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern geht. Die Orientierung, von der diese Wissenschaftsrichtung ausgeht, ist nämlich durchaus die zu sagen, Gleichheit im Geschlechterverhältnis, das ist dann in gewisser Weise in der Tat eine politische Positionierung, aber eben eine, die durchaus mit Grundlagen moderner Gesellschaften kompatibel ist und nicht einfach aus dem hohlen Bauch genommen ist. Frauen- und Geschlechterforschung ist ein neues Wissenschaftsgebiet in dem Sinne und wir finden sie institutionalisiert nahezu in allen Wissenschaftsdisziplinen. Vom Gegenstand der Beschäftigung mit Geschlechterverhältnissen und Geschlechterdifferenzierung her liegt es nahe, dass wir sie eher in den Sozial- und Geisteswissenschaften finden. Das sind also Disziplinen, die dann eher solche Fragen auch in ihrem disziplinären Gegenstand haben, während in den Natur- und Technikwissenschaften dann schon erstmal sich noch die Frage stellt, was hat das denn mit Geschlechterverhältnissen zu tun, jenseits dessen, dass es vielleicht darum geht, wie viele Frauen und wie viele Männer gibt es beispielsweise in der Biologie oder in den Ingenieurwissenschaften. Also von daher gibt es dort durchaus weniger Ansätze der Genderforschung, aber es gibt sie dort auch. Und wir haben im deutschsprachigen Wissenschaftsraum seit ungefähr 10 Jahren auch die Entwicklung, dass sich die Genderforschung in Form einer eigenen Disziplin institutionalisiert. Das drückt sich im Moment beispielsweise dadurch aus, dass wir an einigen Universitäten in Deutschland Studiengänge zur Genderforschung haben. Also Bachelorstudiengänge, vor allen Dingen aber Masterstudiengänge und auch einige Promotionsstudiengänge. Im angelsächsischen Hochschulwesen sind die Gender Studies übrigens deutlich intensiver institutionalisiert als im deutschen und auch nicht so hochgradig politisch umkämpft wie in Deutschland. Das hat einfach was mit der unterschiedlichen Geschichte auch der Institutionen zu tun. Gut, ich habe diesen Teil meines Vortrags ja überschrieben mit Frauen- und Geschlechterforschung als Beitrag zur Modernisierung der Universität. Das ist ja nochmal eine bestimmte Perspektive auf die Fragestellung. Und ich will Ihnen ganz kurz nur erläutern, was Modernisierung von Wissen, von Lehre und Studium und der Universität als Organisation in dem Bereich bedeutet. Modernisierung des Wissens meint also Fragen von Geschlechterverhältnissen und Geschlechterdifferenzierung in die Wissenschaftsinhalte zu integrieren, aber auch in die Fragestellungen überhaupt, die in den Wissenschaften behandelt werden. Zum Teil, und das teilen durchaus nicht alle, die sich dieser Wissenschaftsrichtung zugehörig fühlen, eben auch in die erkenntnistheoretischen Positionen, aber auch in Methoden oder eben Forschungsperspektiven. Wir finden die Geschlechterforschung auch in Lehre und Studium institutionalisiert und eben dort auch als Beitrag zur Modernisierung verstanden. Ich habe ja eben schon auf die Studiengänge zur Genderforschung hingewiesen. Wir haben aber durchaus auch eine andere Perspektive noch, die damit etwas zu tun hat. Im Zuge des Bologna-Prozesses geht es ja stark darum, das Studium auf Kompetenz auszurichten. Und in dem Zuge gehört zu einer der zentralen Schlüsselkompetenzen, die im Bologna-Prozess gefordert werden, auch die Vermittlung und der Erwerb von Genderkompetenz. Und einige verstehen jetzt Genderkompetenz sozusagen als Vermittlung von Frauen- und Geschlechterforschungsinhalten. Das ist aber nur ein Teil von Genderkompetenz. Also Genderkompetenz würde auf jeden Fall darüber hinausgehen, in Anführungsstrichen nur diese Wissenschaftsinhalte und die Fragestellungen zu vermitteln, sondern eben auch die Fragen, also auch die Anwendung dieses Wissens in Bezug auf Forschungsperspektiven oder eben Fragestellungen oder auch auf Interaktionsstrukturen oder eben auch auf Hochschuldidaktik zu übertragen. Modernisierung der Universität als Organisation durch Frauen- und Geschlechterforschung meint die Integration von Gender Studies in die Universitäten in Form, wie gesagt, von Studiengängen, in Form von Forschungszentren, die es an einer Reihe von deutschen Universitäten zu dieser Thematik gibt, aber eben auch auf der Ebene von Professuren, die dann speziell diesem Wissenschaftsgebiet gewidmet sind. Ich würde jetzt gerne so daran anknüpfend auch etwas dazu sagen, Frauen- und Geschlechterforschung in Deutschland. 20 Jahre nach der Wende habe ich diesen Punkt überschrieben. Die erste Professur für Genderforschung wurde in Deutschland an der Freien Universität Berlin im Jahr 1984 eingerichtet. Das war aber noch, in Anführungsstrichen, noch keine ordentliche Universitätsprofessur, sondern es war eine Teilzeitprofessur, die befristet eingerichtet wurde. Und die ersten ordentlichen Professuren für Genderforschung wurden 1985, 86 an der FU Berlin eingerichtet, also gut vor 20 Jahren. 1987 wurde die erste C4-Professur, also die höchst dotierte Professur für Genderforschung an der Universität Frankfurt am Main eingerichtet. Das war eine Professur für Soziologie. Und die Geschichte der Einrichtung dieser Professur reicht 10 Jahre zurück. Also es hat fast 10 Jahre gedauert, bis diese Professur ausgeschrieben und besetzt worden ist. 2009, also gegenwärtig, finden wir in einer Erhebung der Zentraleinrichtung zur Förderung von Frauen- und Geschlechterforschung an der FU Berlin die Angaben, dass es insgesamt 117 Professuren für Genderforschung an deutschen Universitäten gibt. Das ist eine verschwindend kleine Zahl verglichen mit der Zahl, eben wie viele Professuren es insgesamt im deutschen Hochschulwesen gibt. Und es handelt sich dabei überwiegend um C3-Professuren, beziehungsweise nach der neuen Besoldung wären das dann W2-Stellen. Circa ein Fünftel davon, von diesen 117 Professuren, sind C4- beziehungsweise W3-Stellen, also die höchstdotierten, und der Rest sind dann eben auf der Ebene von C3 angesiedelt. Interessant ist jetzt, und das hat dann auch mit unserem Thema zu tun, dass von diesen 117 Professuren in den neuen Bundesländern genau 4 angesiedelt sind, nämlich 2 in Brandenburg, also eine an der Viadrina in Frankfurt-Oder, die andere an der Universität Potsdam, dann in Sachsen-Anhalt eine Professur, angesiedelt im Fach Geschichtswissenschaft, in Thüringen eine an der Universität Erfurt im Fach Soziologie. Und Sie sehen das schon vor sich, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern haben in dem Bereich bisher keine Professur eingerichtet. So, jetzt ist es vielleicht nochmal interessant zu gucken, warum gibt es da einen Unterschied zwischen den alten und den neuen Bundesländern. Das hat zum einen natürlich was damit zu tun, dass deutlich mehr Universitäten oder Hochschulen insgesamt in den alten als in den neuen Bundesländern sind. Das ist das eine, also von daher wundert es erstmal nicht, dass die Zahlenverhältnisse da etwas unterschiedlich sind. Trotzdem kann man aber sagen, es gibt deutlich weniger institutionalisierte Geschlechterforschung in den Hochschulen in den neuen Bundesländern als in den alten. Und dafür, denke ich, macht es Sinn, ein bisschen nochmal in die Geschichte zu gucken und zu gucken, was hat das denn auch mit den unterschiedlichen Hochschulwissenschaftssystemen und auch mit den unterschiedlichen politischen Systemen zu tun, in denen eben sich die Geschlechterforschung seit den 60er Jahren entwickelt hat. Es gibt wenig Forschung zur Geschlechterforschung in der DDR, aber es gibt einiges dazu. Ich denke, das wäre hochgradig spannend, das nochmal für einzelne Universitäten anzugucken. Da gibt es meines Wissens überhaupt nichts und auch niemand, der sich da mal irgendwie rangemacht hat, aber das wäre bestimmt ganz spannend zu gucken. Ich habe in der Durchsicht der mir verfügbaren Literatur einiges dazu gefunden. Und zwar gibt es durchaus die Sichtweise, dass es in der DDR seit den 60er Jahren eine Frauenforschung von oben gegeben hat, also eine politisch verordnete Forschung sozusagen, im Sinne einer Forschung über die Situation von Frauen. 1964 wurde auf Beschluss des Ministerrats ein wissenschaftlicher Beirat mit dem programmatischen Titel Die Frauen der sozialistischen Gesellschaft gegründet, der 1981 zu einem wissenschaftlichen Rat umgebildet wurde, und beide Gremien waren der Akademie der Wissenschaften angegliedert und hatten die Aufgabe, und jetzt zitiere ich, durch Koordinierung, Anleitung und Förderung der Forschungsarbeiten zur weiteren Entwicklung der neuen gesellschaftlichen Stellung der Frau, Zitat Ende, beizutragen. In dem Sinne kann man sagen, das ist also eine Forschung im Interesse von Politik, die ist auch dezidiert so etabliert worden, ist ja mit unserem jetzigen Wissenschaftsverständnis, das da eben sagt, Lehre und Forschung sind also unterliegen dem Gebot auch der Freiheit, nicht unbedingt kompatibel. Und es wird auch in diesem Sinne deutlich darüber gestritten unter ostdeutschen Wissenschaftlerinnen, ob eine solche politisch orientierte und angesiedelte sozialwissenschaftliche Forschung über Frauen überhaupt als Frauenforschung bezeichnet werden kann und soll, denn es handelt sich in dem Sinne eben um staatlich gelenkte und geförderte Forschung, die auch publiziert worden ist, die Ergebnisse in den Informationen des Wissenschaftlichen Rats. Da gab es die sogenannten grünen Hefte, die dann den Titel hatten, die Frauen der sozialistischen Gesellschaft. Und spannend ist dann wiederum, dass diese Hefte nur einer kleinen Elite von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zugänglich waren und ansonsten eigentlich zu Zeiten der DDR unter Verschluss gehalten wurden. Es gab seit den 80er Jahren auch eine Frauenforschung von unten, also eine Forschung, die die gesellschaftlichen Verhältnisse kritisierte, aber wie gesagt erst seit den 80er Jahren. Diese war allerdings nicht wie in der alten BRD, also wie in Westdeutschland und auch den anderen westlichen Ländern mit der Frauenbewegung verbunden. Und insofern wird die Frage der Geschlechterforschung eigentlich so diskutiert, dass sie zunächst mal ein Phänomen moderner westlicher Gesellschaften ist, weil eben diese Verknüpfung mit der sozialen Bewegung der Frauen angenommen wird. Im Transformationsprozess, und damit meine ich an der Stelle jetzt erstmal wesentlich 1989-90, also die Zeit der Wende, da hat sich ja sehr viel in allen gesellschaftlichen Bereichen getan und eben auch an den Hochschulen in den neuen Bundesländern, beziehungsweise da zum Teil ja noch zu Zeiten der DDR. Und es sind an einigen Hochschulen sprunghaft Frauenforschungsinitiativen entstanden, die auch was mit der Öffnung eben der Grenzen zu tun hatten. Zuvorderst war das die Humboldt-Universität zu Berlin. Das wundert vielleicht nicht unbedingt. Die Humboldt-Uni ist ja immer schon eine Universität gewesen, auch zu Zeiten der DDR nach meiner Information, an der einfach Forschungen möglich waren, die an anderen Universitäten in der DDR nicht unbedingt betrieben wurden. Und es hat halt einfach auch was mit der besonderen geografischen Lage Berlins zu tun. Also als einer Stadt, in der eben einfach die Westeinflüsse dann sehr, sehr nah beieinander waren und wo sich einfach diese Vereinigung dann auch nochmal real mitten in der Stadt vollzogen hat. Also von daher wundert es auch nicht, dass an der Humboldt-Uni eigentlich für die neuen Bundesländer gesprochen bis heute die intensivsten Initiativen zur Geschlechterforschung etabliert sind. Es gab zu der Zeit aber auch in anderen ostdeutschen Universitäten Initiativen zur Formierung von Frauenforschungsinitiativen. Also von der Literatur her habe ich da Informationen gefunden, dass das in Leipzig, Dresden, Halle der Fall war, Greifswald, Erfurt, Jena und Chemnitz. Und spannenderweise habe ich da auch die Angabe gefunden, dass es das auch in Rostock gegeben hat. Ich habe aber keinerlei weitere Informationen irgendwie dazu gefunden. Und da müsste man vielleicht einfach mal ein bisschen forschen, ob da irgendwas gewesen ist. Also da bin ich in dem Sinne, da bin ich einfach zu jung. Zu der Zeit war ich noch nicht hier und bin in dem Sinne da dann auch keine Zeitzeugin, sondern kann Ihnen jetzt erstmal nur berichten, was in der Literatur zu finden ist. Die wenigen Ansätze, die es heute in den neuen Bundesländern gibt zur Etablierung von Frauen- und Geschlechterforschung, gehen wesentlich auf die Zeit zurück, also 1989-90, sodass an die Initiativen dann angeknüpft worden ist und die existierenden Zentren für Geschlechterforschung, die wenigen, die es in den neuen Bundesländern gibt, haben ihre Wurzeln genau in der Zeit, sodass dann da einfach dran weitergearbeitet wurde, bis die dann endlich institutionalisiert werden konnten. Eine ganze Reihe der Ansätze, die 89-90 entwickelt worden sind, sind aber auch wieder weggebrochen in den neuen Bundesländern. Das hat dann einfach was mit der Umstrukturierung der Hochschulen zu tun und damit, dass eine ganze Reihe, insbesondere Wissenschaftlerinnen, zu der Zeit dann auch im Umstrukturierungsprozess ihre Stellen verloren haben und eben an den Universitäten nicht länger bleiben konnten. Also wir wissen auch, dass im Zuge des Systemwechsels der Frauenanteil an den ostdeutschen Hochschulen gesunken ist, weil eben viele Wissenschaftlerinnen, die zu DDR-Zeiten feste Stellen im Mittelbau hatten, die Hochschulen verlassen mussten, weil das neue westdeutsche System keine Dauerstellen im Mittelbau vorsah. Also von daher sind eine ganze Reihe Ansätze, die zur Wendezeit entwickelt worden sind, eben auch wieder weggebrochen. Und teilweise sind diese Ansätze dann außeruniversitär weitergeführt worden. So, jetzt komme ich zu Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt bin ich also ein bisschen näher geografisch an uns dran. Ich wiederhole das nochmal. Mecklenburg-Vorpommern ist neben Sachsen das einzige deutsche Bundesland, in dem es keine Professur für Frauen- und Geschlechterforschung gibt. Das habe ich Ihnen ja eben dargelegt. Sämtliche Bemühungen, eine solche Professur nach der Wende einzurichten, sind bisher erfolglos geblieben. Ich kann Ihnen gleich von einigen Initiativen auch etwas berichten. Gleichwohl gibt es Ansätze, die Geschlechterforschung an den Universitäten Mecklenburg-Vorpommerns zu institutionalisieren. Und man kann ganz deutlich sehen, und das werde ich Ihnen gleich auch belegen, dass die Universität Greifswald diesbezüglich besser aufgestellt ist als die Universität Rostock. Und das kann man, denke ich, auch tatsächlich in der neueren Zeitgeschichte, also aus der neueren Zeitgeschichte, erklären. Zu Greifswald also zunächst. Ich zitiere von der aktuellen Homepage des Interdisziplinären Zentrums für Frauen- und Geschlechterstudien, IZFG, der Uni Greifswald. Seit dem Herbst 1996 hat der Forschungsschwerpunkt Gender Studies auch im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern einen dauerhaften Platz in einer akademischen Institution gefunden. Im November jenes Jahres gründeten Wissenschaftlerinnen, großes I, also Frauen und Männer, und Studierende der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald das Interdisziplinäre Zentrum für Frauen- und Geschlechterstudien an der Philosophischen Fakultät. Die Arbeit des IZFG wird größtenteils von der Philosophischen Fakultät der Universität Greifswald sowie aus Mitteln der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern finanziert. Dahinter verbirgt sich schlichtweg, das steht da so nicht, weil das schreibt man so nicht auf Homepages, dass das Zentrum nach wie vor wesentlich von Mitteln abhängt, die von außerhalb der Hochschule kommen. Also es ist eine ganz stark drittmittelabhängige Institution, deren Bestand bis heute auch nicht wirklich durch Stellen oder irgendeine andere Ausstattung gesichert ist. Und innerhalb der letzten 10 Jahre oder ja bis heute ist es gerade mal gelungen, das Zentrum mit einer halben wissenschaftlichen Mitarbeiterinnenstelle auf Zeit auszustatten und einem kleinen Sachmitteletat. Also von der wirklichen Etablierung im Rahmen der Universität kann man an der Stelle auch nicht sprechen, aber immerhin, es gibt Räume, es gibt eine Adresse und es gibt auch einfach ganz viele Aktivitäten. Das IZFG versteht sich als eine wissenschaftliche und hochschulpolitische Einrichtung und auch das jetzt wieder Informationen von der Homepage. Ziel ist die Gleichstellung von Frauen und Männern auch im akademischen Bereich. Geschlecht soll als handlungsleitende Erkenntniskategorie in den Bereichen der Forschung, Lehre und Wissenschaftspolitik verankert werden und dem praktizierten Verschweigen der Differenz zwischen männlichem und weiblichem Zugang zu wissenschaftlichen Arbeitsbereichen ist entgegenzuwirken. In den Zielsetzungen findet sich also durchaus eine Kopplung aus Gleichstellungspolitik im Sinne von Erhöhung der Partizipation von Frauen als auch der Verankerung von Gender Studies in Forschung und Lehre. Und ich habe in den Anfangszeiten des IZFG dort 1,5 Jahre gearbeitet, von 1997 bis 1998, und habe dort ein Projekt durchgeführt zu Frauen- und Geschlechterforschung in Mecklenburg-Vorpommern an den Hochschulen, wo wir also erhoben haben, welche Forschungsprojekte es zu der Zeit in dem Bereich gab, welche wissenschaftlichen Abschlussarbeiten, also wesentlich Promotionen und Habilitationen zu der Zeit zu den Themenstellungen entstanden sind und auch inwiefern es Lehrveranstaltungen zu der Geschlechterforschungsperspektive gegeben hat, und kann einfach aus der Zeit noch berichten, dass es in der Universität Greifswald erhebliche Irritationen gegeben hat zur Existenz dieses Zentrums. Das Zentrum ist mit starker Unterstützung der Landesregierung gegründet worden. Also inneruniversitär konnte dieser Gründungsprozess alleine nicht vorangebracht werden, sondern das hat zu dem Zeitpunkt einer Intervention und Unterstützung der Landespolitik in Form der damaligen Bildungsministerin Regine Marquardt und der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Landesregierung Carla Staschak bedurft. Und erst in einem zähen Verhandlungsprozess zwischen Universität und Landesregierung kam es überhaupt zu der Gründung dieses Zentrums. Und inneruniversitär ist das IZFG damals eigentlich immer gehandelt worden als eine Institution der Gleichstellung. Und es gab da also große Irritationen, dass das nicht das Institut der Gleichstellungsbeauftragten der Universität gewesen ist, sondern eigentlich schwerpunktmäßig ein Forschungs- und Lehrzentrum. Das hat also sehr viel Erklärungsbedarf erfordert, um das auch in der Universität überhaupt so aufzustellen. Inzwischen, so meine Information, und ich habe bis heute Kontakt zu den Kolleginnen dort, inzwischen ist das IZFG durchaus an der Uni Greifswald akzeptiert und auch respektiert. Nicht zuletzt deshalb, weil sie an der Philosophischen Fakultät zu dem Bereich gehören, der die meisten Drittmittel eingeworben hat, weil es gelungen ist, einfach große Forschungsprojekte dorthin zu holen. Und das ist einfach was, was in einer philosophischen Fakultät, aber auch in anderen Fakultäten unter den Bedingungen von Wettbewerb und Controlling dazu führt, dass man einfach als Bereich Anerkennung gewinnt. Also da geht es weniger um die Inhaltsebene, sondern einfach tatsächlich auch darum zu sagen, das ist ein Bereich, der gut aufgestellt ist, wie man das heute so nennt. Aktivitäten des IZFG sind sehr vielfältig und ich bitte Sie, wenn Sie das jetzt hören, mitzudenken, also maximal eine halbe wissenschaftliche Mitarbeiterinnenstelle und studentische Hilfskraftmittel. Es geht also um die Beförderung und Vernetzung der interdisziplinären Frauen- und Geschlechterforschung in Mecklenburg-Vorpommern. Das Zentrum ist also dezidiert als Zentrum für das ganze Land gegründet worden. Mitglieder rekrutieren sich bis heute aber fast ausschließlich aus der Universität Greifswald. Zweite Aktivität, regionale und überregionale Kooperation mit inner- und außeruniversitären Institutionen der Gender Studies. Koordination der vorhandenen Potenziale in den Gender Studies an der Universität Greifswald. Begleitung von wissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten, angefangen von Studienabschlussarbeiten bis hin zu Promotionen und Habilitationen. Beratung und Unterstützung bei der Beantragung und Institutionalisierung von Forschungsprojekten. Ausbau der einschlägigen Bibliothek. Es gibt also dort eine relativ große, gut ausgestattete Bibliothek zu Frauen- und Geschlechterforschung. Regelmäßige Fachtagungen, in der Regel international ausgerichtet, zum Teil auch bereits von der DFG gefördert. Und es gibt, das können Sie sehen, wenn Sie sich mal die Homepage des IZFG angucken, es gibt wirklich eine beeindruckende Zahl von Publikationen, die aus den Tagungen und Forschungsprojekten des IZFG hervorgegangen ist. Also ich meine, das sind über 20 und das für ein Zentrum, was seit 1996 nahezu ohne eigene Ressourcen existiert, finde ich das schon ganz beeindruckend. So, zu der Frage, wie sieht es aus mit der Einrichtung einer Professur für Frauen- und Geschlechterforschung an der Universität Greifswald. Da hat es durchaus unterschiedliche Initiativen gegeben, die durchaus auch einer näheren Erforschung nochmal also sehr lohnenswert wären, denke ich, weil das einfach auch Geschichte ist, die in der Form bisher so gar noch nicht aufgeschrieben ist und irgendwann dann einfach auch verloren gehen wird. Die erste Initiative hat es bereits Anfang der 1990er Jahre gegeben. Da ist nämlich eine C3-Professur für neuere deutsche Literatur mit Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterstudien ausgeschrieben worden. Und das ist für die Zeit für die neuen Bundesländer durchaus erstmal erstaunlich. Es hat auch ein Berufungsverfahren für diese Professur gegeben. Aber die Stelle ist nicht mit der erstplatzierten Wissenschaftlerin besetzt worden, sondern mit einem Pommernforscher, der sich eingeklagt hat, weil es irgendwelche Unregelmäßigkeiten gegeben hatte in seinem Ausscheiden im Zuge der Abwicklung aus der Universität Greifswald. Und dann hat die Universität, soweit ich das gehört habe, keine andere Stelle zur Verfügung gehabt, als eben das laufende Berufungsverfahren zu stoppen und diesen Mann auf die Stelle zu setzen. Also im Stellenplan ist diese Stelle geführt worden als eine Professur für Frauen- und Geschlechterstudien und besetzt war sie mit einem Pommernforscher. Nachdem diese Stelle dann vakant geworden war, weil der altersbedingt ausgeschieden ist, hat es einen neueren Anlauf gegeben zur neuen Einrichtung einer Professur für Gender Studies, so ist die damals genannt worden, 2004-2005. Diese Einrichtung ist wiederum gescheitert, da ist es gar nicht zur Ausschreibung gekommen, sondern intern hat es einfach sehr viele Kontroversen darum gegeben, wo diese Professur an der Universität anzusiedeln ist, also in welcher Fakultät oder überfakultär und an welchem Fach sie zugeordnet werden soll. Und letztlich hat man sich nicht einigen können und deshalb ist das Ganze dann nicht weiter vorangebracht worden. Das finde ich insofern nochmal ganz interessant, als es gar nicht daran gescheitert ist, dass kein Geld zur Verfügung stand. Das Rektorat ist zu der Zeit durchaus bereit gewesen, eine solche Professur einzurichten, aber intern haben sich die Fakultäten da nicht einigen können. Und wenn Fakultäten sich nicht einigen können an solchen Punkten, dann kommt das eben manchmal auch dazu, dass dann Initiativen einfach eingestellt werden. Seit dem letzten Jahr gibt es meines Wissens den dritten Anlauf. Das kann sein, dass es zwischendurch auch noch welche gegeben hat. Die kenne ich denn einfach nicht. Aber es gibt zumindest jetzt mindestens den dritten Anlauf, von dem im Moment noch nicht abzusehen ist, wie das Ganze ausgehen wird. Also ob jetzt in den nächsten Jahren dort eine solche Professur eingerichtet wird, um das Zentrum, um das IZFG auch abzusichern oder nicht, das ist meines Wissens im Moment noch offen. So, kommen wir zur Universität Rostock. Als zweite und größere Universität in Mecklenburg-Vorpommern, hier muss man vorwegschicken, es gibt keine mit Greifswald vergleichbaren Aktivitäten zur Frauen- und Geschlechterforschung, also kein Zentrum, meines Wissens auch keine Bemühungen zur Gründung eines Zentrums. Wohl aber gibt es ebenfalls Ansatzpunkte zur Geschlechterforschung, und zwar einmal auf der Ebene der Selbstverpflichtung der Institutionen. Was das bedeutet, werde ich Ihnen gleich nochmal erläutern. Und es gibt auch eine ganze Menge an Initiativen diesbezüglich hier in der Universität etwas voranzubringen. Zur Ebene der Selbstverpflichtung würde ich Sie gerne einfach aufmerksam machen wollen auf den aktuellen vom damaligen Rektor unterzeichneten und damit in Kraft gesetzten Frauenförderplan der Universität Rostock, den ich für einen sehr fortschrittlichen und gut durchdachten Frauenförderplan halte. Also ich weiß auch, es hat sehr intensive Vorarbeiten dazu gegeben. Es hat eine Kommission gegeben, die daran gearbeitet hat, in der unter anderem der Kanzler beteiligt war, der Personaldezernent, die Gleichstellungsbeauftragte, die damalige Prorektorin, Frau Professorin Tiewig war das. Und ich habe in dieser Kommission auch mitgearbeitet als wissenschaftliche Beraterin sozusagen. Und nachdem wir einen Vorschlag vorgelegt hatten, ist er dann noch mehrfach durch die Gremien gegangen und mehrfach eben durch das Personaldezernat und letztlich verabschiedet worden. Ich werde Ihnen das einfach jetzt mal zitieren, weil ich davon ausgehe, dass Sie den Frauenförderplan eher nicht kennen. Das würde mich jedenfalls wundern, wenn Sie sich damit intensiver beschäftigt hätten. Aber wie gesagt, es ist eine Selbstverpflichtung, die die Universität eingegangen ist. Unter dem Punkt Frauenstudien und Frauenforschung findet man sechs Passagen oder sechs Sätze oder Absätze. Und der erste lautet, die Universität Rostock, ich habe das hier jetzt einfach mal mit UR abgekürzt, die Universität Rostock fördert die Institutionalisierung von Frauenforschung, geschlechtsspezifischer Forschung und Gender Studies in den einzelnen Fakultäten. Zweitens, alle Fakultäten und Einrichtungen der Universität Rostock werden aufgefordert, entsprechende Vorhaben, insbesondere bei der Vergabe von Sach- und Personalmitteln, angemessen zu berücksichtigen. Drittens, Richtlinien bei der Vergabe von Forschungsmitteln und Forschungsprogrammen sollen die Förderung von Frauenforschung mit berücksichtigen. Viertens, die Hochschulleitung wirkt darauf hin, im Rahmen ihrer Möglichkeiten Professuren, Plural, für Frauen-, Männer- und geschlechtsspezifische Forschung und Genderstudien einzurichten und diesem Bereich Stellen zu widmen. Fünftens, die Fakultäten werden aufgefordert, ihren Möglichkeiten entsprechend geschlechtsspezifische Lehrinhalte als integralen Bestandteil in Pflichtveranstaltungen aufzunehmen und in die Studienordnungen zu integrieren. In Pflicht- und Wahlveranstaltungen sollen frauenspezifische Gesichtspunkte aufgenommen werden. Und sechstens, die zentralen Organe der Universität Rostock unterstützen die Koordination interdisziplinärer Frauenforschung, geschlechtsspezifischer Forschung und Genderstudien. Das ist also, wenn man sich das einmal gründlich anguckt und überlegt, was das für eine Universität bedeutet, ist das eine sehr weitreichende Selbstverpflichtung, weil es eigentlich durch die Gremien hindurchgeht und eben auch Verantwortlichkeiten benennt und auch die verschiedenen Organisationsbereiche in den Blick nimmt. Aber wie es halt mit Ordnungen und Plänen, wie beispielsweise Frauenförderplänen auch ist, Universitäten verabschieden die, aber nehmen die nicht immer an allen Punkten gleichermaßen ernst. Also an der Stelle kann man dann eben sagen, es ist eine bestimmte Ebene von institutioneller Wirklichkeit, die sich aber an einer Reihe von Punkten dann eher auf dem Papier als in der Umsetzung im Organisationsalltag abspielt. Reale Ansätze zur Frauen- und Geschlechterforschung an der Universität Rostock gibt es, das ist so mein Hintergrund, einerseits aus dem empirischen Projekt, was ich Ende der 90er Jahre gemacht habe, aber eben auch aus einer mehrjährigen Tätigkeit jetzt hier an dieser Universität und von daher als Selbstbeobachtung gibt es also Ansätze, vor allem in der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, also dort vor allen Dingen im Institut für Soziologie und Demografie und da wiederum vor allen Dingen in der Soziologie, weniger in der Demografie und an der Philosophischen Fakultät, vor allem in den Instituten für Anglistik, Amerikanistik, Germanistik, Pädagogik und meines Wissens auch der Geschichte. Man müsste jetzt mal gucken, ob es da noch andere Institute gibt, aber ich denke, das sind so wesentlich die Bereiche, in denen sich da was tut. Auch in der juristischen Fakultät hat es immer mal Arbeiten oder Forschungen in dem Bereich gegeben, je nachdem, wer dort dann eben auch auf einer Stelle sitzt, weil im Bereich von öffentlichem Recht stellt sich natürlich die Frage von Gleichstellung als rechtliche Frage und dazu gibt es eine ganze Reihe Juristinnen, die dazu arbeiten und immer halt auch mal eine davon an der Universität Rostock. Wir finden in Rostock vereinzelte Lehrveranstaltungen und Qualifikationsarbeiten im Rahmen der Gender Studies, also vor allen Dingen auf Bachelor- und Master- bzw. Magisterebene, aber auch auf der Ebene von Dissertationen. Bei Habilitationen weiß ich es nicht, das müsste man einfach mal prüfen, aber das ist ja insgesamt eine sehr kleine Zahl und da bin ich nicht gut genug informiert, ob wir es da eben auch haben. Wir finden vereinzelte Forschungsprojekte und auch vereinzelte Tagungen in diesem Wissenschaftsfeld. Man kann das zusammenfassend so beschreiben, dass es sich durchweg um Individualinitiativen handelt, also nicht um einen Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und oder Studierenden, die das voranbringen. Also in dem Sinne keine etablierte Form, sondern immer eben abhängig davon, welche Personen gerade auf welchen Stellen sitzen und das im Rahmen ihrer Dienstaufgaben in Lehre und Forschung machen, weil es eben zum eigenen Arbeitsbereich dazu gehört. Aber eben nicht unbedingt dann auch institutionalisierter Form. Als etwas institutionalisiertere Form, denke ich, ist darauf hinzuweisen, dass es vor 2 Jahren, also vor 1,5 Jahren, am 30. November und 1. Dezember ein interdisziplinäres Kolloquium zur Genderforschung hier an der Universität Rostock gegeben hat. Das war eine Initiative aus dem Institut für Anglistik und Amerikanistik, namentlich verbunden mit Frau Professorin Gabriele Linke und Beate Rudloff als wissenschaftlicher Mitarbeiterin, die zu 2007 die Initiative ergriffen haben, hochschulweit einfach mal die Initiativen zur Genderforschung zu bündeln und gemeinsam eine Tagung dazu zu veranstalten unter dem Titel Genderforschung an der Universität Rostock, eine Bestandsaufnahme im Jahr der Geisteswissenschaften. Dieses Kolloquium hat stattgefunden in den Räumlichkeiten des Max-Planck-Instituts und ist von ungefähr 100 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und Studierenden besucht worden. Also ich denke, durchaus auf reges Interesse getroffen. Und für dieses Jahr, Ende November, ist ein zweites interdisziplinäres Kolloquium in Vorbereitung unter dem Thema Gender, Generation und Aging. Englischer Titel, aber deutschsprachige Veranstaltung, die mit der Themensetzung anknüpft an eine der Profillinien der Universität Rostock, nämlich an die Profillinie zu Aging and the Humanities. So, nähere Informationen können Sie unter der Webseite finden. Jetzt vielleicht auch noch analog zur Frage, wie sieht es mit einer Professur aus? Habe ich ja für Greifswald dargestellt. Es hat auch in Rostock Überlegungen gegeben, eine Professur für Frauen- und Geschlechterforschung einzurichten. Ich weiß von einer Initiative, vielleicht hat es mehrere gegeben, das müsste man einfach noch mal gucken, aber ich kann Ihnen von einer berichtigen. von einer berichten. Im Jahre 2006, also vor 3 Jahren, hat auf Initiative des Instituts für Soziologie und Demografie der damalige Rektor der Universität, dem Akademischen Senat, die Einrichtung einer Professur für Soziologie mit Schwerpunkt Frauen- und Geschlechterforschung vorgeschlagen, und der Akademische Senat hat die Einrichtung dieser Stelle nach einer heftigen und sehr kontroversen Diskussion beschlossen. Die Stelle ist trotzdem nicht eingerichtet worden, weil der damalige Rektor kurz danach aus dem Amt geschieden ist und sein Nachfolger an dieser Initiative und an dem Senatsbeschluss nicht weiter festgehalten hat. Das laufende Ausschreibungsverfahren ist gestoppt worden und auch nicht wieder aufgenommen worden. Und es hat dann Gespräche mit dem letzten Rektorat gegeben, also dem Rektorat Strothotte, ob man an dieser Initiative nochmal anknüpfen kann. Und unter dem letzten Rektorat war das keine erfolgreiche Initiative. Ob da jetzt nochmal wieder dran angeknüpft werden kann unter dem wieder neuen Rektorat, weil wir haben ja nun in den letzten 3 Jahren inzwischen jetzt den dritten Rektor, das denke ich ist im Moment einfach offen. Das muss man gucken, ob sich da dieses Jahr in die Richtung etwas tut. Das wird sicherlich auch davon abhängen, wie sich das Rektorat insgesamt jetzt hochschulpolitisch die Weiterentwicklung der Universität Rostock als ganze Institution vorstellt und welche Schwerpunkte da dann auch möglicherweise gestärkt werden. So, jetzt komme ich zu meinem Fazit, von dem ich Ihnen ja vorhin schon gesagt habe, ich habe mich damit ein bisschen schwer getan, vor dem Hintergrund dieser Ausführungen jetzt da ein ganz optimistisches Fazit zu geben zu unserer Thematik. Und mache jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung vor dem Hintergrund der 3 Ebenen, die ich einleitend von Londa Schiebinger vorgeführt habe. Also die erste Ebene, Partizipation von Frauen und Männern in der Wissenschaft. Der Professorinnenanteil liegt in Mecklenburg-Vorpommern deutlich unter dem Bundesdurchschnitt, also verteilt jetzt auf alle Hochschulen, und zwar um einige Prozentpunkte. Der Frauenanteil an den Studierenden liegt im Bundesdurchschnitt. In Rostock haben wir, habe ich jetzt gerade aus der letzten Rundmail vom Controlling entnommen, mehr weibliche Studierende als männliche Studierende und entsprechend mehr Frauen, die hier Studienabschlüsse machen, als Männer. Wir haben auf der Ebene von Gender in den Wissenschaftskulturen bisher keinen etablierten Organisationsentwicklungsprozess im Sinne des Gender Mainstreaming als einer neuen allumfassenden Gleichstellungsstrategie, weder an der Universität Rostock noch an der Universität Greifswald. Mecklenburg-Vorpommern ist insgesamt das letzte Bundesland gewesen, das Frauenförderpläne an den Hochschulen verabschiedet hat, also zumindest in den transformierten Hochschulen. Und für die Universität Rostock lässt sich sagen, dass bis heute nicht alle Fakultäten Frauenförderpläne verabschiedet haben. Also es gibt einen Rahmenfrauenförderplan für die ganze Uni, und darin ist vorgesehen, dass die einzelnen Fakultäten jeweils auch Frauenförderpläne verabschieden, und ungefähr die Hälfte hat das bis heute getan. Auf der dritten Ebene, die Schiebinger unterscheidet, also die Ebene Gender im Wissen, ist Mecklenburg-Vorpommern zusammen mit Sachsen bundesweites Schlusslicht. Die Frage jetzt eines Ausblicks finde ich angesichts dessen wirklich richtig schwierig, und habe dann so gedacht, das ist auch was, worüber man diskutieren kann und diskutieren muss. Ich denke, es ist wesentlich erstmal eine Frage einer organisationspolitischen Entscheidung, welcher Stellenwert der Chancengleichheit für die Zukunftsfähigkeit und Exzellenz einer wissenschaftlichen Institution beigemessen wird. Also unter den Bedingungen gestärkter Leitungsstrukturen, die durch das Landeshochschulgesetz in den letzten Jahren eingeführt worden ist, kommt man an dem Punkt, ob in der Richtung Chancengleichheit, insbesondere auch Frauen- und Geschlechterforschung, etwas vorangebracht werden soll, nicht an den Leitungsspitzen vorbei. Von daher wird es immer auch eine Frage sein, wie sich ein Rektorat an dem Punkt positioniert und ob es sagt, wir machen das zu einem zentralen Punkt unserer Organisationsstrategie und Steuerungsstrategie, oder ob eben Rektorat sagt, das ist uns nicht so wichtig und in die Richtung wollen wir da nichts weiter machen. Das ist eine Frage, wie man da das Aufgestelltsein in der Uni Rostock im Moment auch beurteilen mag. Grundsätzlich denke ich, dass die politische Konstellation derzeit durchaus günstig ist, in die Richtung etwas voranzubringen, in Rostock, aber auch Greifswald und möglicherweise auch im ganzen Land. Das müssen wir jetzt hier mal irgendwie wegklicken, das sehen Sie nämlich bestimmt auch. Er reagiert nur leider nicht, was auch immer uns das an dem bei dem Thema jetzt gerade sagen will. Wenn wir neu starten, fährt er nämlich jetzt runter.
Das ist die Entmündigung der Nutzer.
Ja, Bill Gates ist überall. Okay, also politische Konstellation ist derzeit grundsätzlich günstig, habe ich gesagt. Auf der Bundesebene, bundeswissenschaftspolitischen Ebene haben Chancengleichheit in Hochschule und Forschung derzeit einen sehr hohen Stellenwert. Die gesamten Wissenschaftsorganisationen haben sich zu einer sogenannten Gender-Allianz zusammengeschlossen, um die Chancengleichheit der Geschlechter in Wissenschaft und Forschung voranzubringen. Mit sehr unterschiedlichen Maßnahmen, unter anderem hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft, der zentrale Forschungsförderer oder auch der wichtige Forschungsförderer, gleichstellungsorientierte Standards, Forschungsstandards verabschiedet und macht die Förderung von Sonderforschungsbereichen, Graduiertenkollegs und Ähnlichem künftig davon abhängig, wie gut eine Universität in puncto Gleichstellung aufgestellt ist. Ich denke, das wird noch einiges an Bewegung in der gesamten Republik zur Folge haben, weil wenn die Universitäten an bestimmten Punkten von der DFG nicht mehr gefördert werden, dann wird sich da, denke ich, was tun müssen. Also das ist so die wissenschaftspolitische Ebene. In Mecklenburg-Vorpommern stecken wir gerade am Beginn einer neuen Zielvereinbarungsperiode zwischen dem Bildungsministerium und den Hochschulen. Das ist immer günstig, auch um bestimmte Fragen politisch voranzubringen, weil an dem Punkt einfach intensive Gespräche über Hochschulentwicklung zwischen Ministerium und den einzelnen Hochschulen stattfinden. Das Bildungsministerium Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich offen, die bundesweite Schlusslichtposition bezüglich der Frauen- und Geschlechterforschung verlassen zu wollen. Da gibt es also deutliche Signale, dass man sich da durchaus wünscht, dass Mecklenburg-Vorpommern an der Stelle nicht weiter negativ auffällt im bundesweiten Vergleich. Sodass sich dann eigentlich die Frage nochmal wieder zurückstellt, wenn man diese verschiedenen Ebenen, Bundespolitik und Landespolitik nimmt, dass es letztlich davon abhängt, wie welche Kräfteverhältnisse in der Universität bezüglich dieser Fragen vorhanden sind und wie sich da traditionsbewusste und innovationsbereite Kräfte treffen. An dem Punkt möchte ich einfach mal meinen Beitrag beenden und könnte mir vorstellen, dass es einiges an Fragen und vielleicht auch heftigem Widerspruch gibt. Danke.
Er bockt. Wir sind ja durch. Ja, wir dürfen uns bedanken. Das war sehr wohl fundiert im Rückblick wie auch in der Vorausschau. Und ich denke, wir haben genügend Stoff zu nachfragen. Ich habe mir auch einiges notiert, möchte aber das Wort jetzt an Sie geben. Ich darf um Wortmeldungen bitten. Ja, das ist jetzt Edmund, ne?
Ob es im Nachhinein dort Schritte Richtung Etablierung einer solchen Forschung gegeben hat, also Zusammenarbeit oder sowas, was wir wissen, oder was weiteres daraus entstanden ist, was man vielleicht entdecken kann.
Ich kann hier leider nicht auf die Folie zurückklicken. Also Sie müssen sich jetzt denken, weil im Moment blockiert ist dieser Computer mit dem Update beschäftigt. Es hat eine kleine Vorbereitungsgruppe dieses Kolloquiums gegeben. Die hat sich im Vorfeld dann gebildet gehabt, bestehend aus Gabriele Linke, Beate Rudloff, Hella Ehlers aus der Germanistik, Heike Trappe und mir aus dem Institut für Soziologie und Demografie und dann ist relativ bald noch Dorit Raffel dazugekommen von der juristischen Fakultät, die inzwischen auch Gleichstellungsbeauftragte der Universität ist. Wir haben die Veranstaltung gemeinsam vorbereitet und auch ausgewertet. Es wird eine Buchpublikation dazu geben, die zum zweiten Kolloquium im Herbst auf jeden Fall vorliegen soll. Also die ist jetzt gerade in der letzten Korrekturfassung. Es hat auch von Seiten der Studierenden, was ich sehr schön fand, sehr viel Zuspruch zu der Veranstaltung gegeben. Aber das Ganze ist nicht so weit vorangebracht worden, dass es da tatsächlich einen Impuls gegeben hat, sich zusammenzuschließen. Okay. Er kommt wieder, er wird uns gleich wieder begrüßen. Also kein Zusammenschluss, keine Initiative. Und das hat weniger mit den Aktivistinnen und auch denen, die sich darum gesellt haben, zu tun, sondern damit, dass wir eigentlich zum Abschluss der Veranstaltung des Kolloquiums am zweiten Tag eine Podiumsdiskussion gemacht haben, zu der wir das Rektorat eingeladen hatten und zu der wir den Sprecher der interdisziplinären Fakultät, den Dekan der interdisziplinären Fakultät eingeladen hatten, Professor Krabel aus der Chemie. Und es war anwesend Professor Göbel von der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät, zu der Zeit Dekan. Und es waren Vertreter der Philosophischen Fakultät. Da müsste ich jetzt nochmal überlegen, wer das gewesen ist.
Dekan Müller wahrscheinlich.
Nee, der Dekan war es nicht. Der Dekan konnte nicht, sein Stellvertreter konnte nicht. Es ist irgendjemand anders gekommen. Also was auch immer das über die Philosophische Fakultät dann wieder aussagt. So, und der Tenor war, dass die das alle, also das Rektorat ist nicht gekommen, es hat auch keinen Vertreter geschickt. Das Rektorat hat auch die Einladung zur Eröffnung der Veranstaltung abgesagt. Und der Tenor war, ihr könnt das gerne weitermachen, aber Ressourcen wird die Universität dafür nicht zur Verfügung stellen. So, und vor dem Hintergrund ist es ganz schwierig, wenn es da sehr, sehr, sehr zentrale Signale von den Verantwortungsträgern gibt, dass die sagen, wir finden das ja spannend. Und schön, dass die Universität Rostock jetzt auch so eine Initiative hat, aber wir sind nicht bereit, dafür Mittel zur Verfügung zu stellen. Und das macht eigentlich jede Initiative, also es legt sie lahm, sagen wir so. Es macht sie nicht tot, aber es legt sie lahm, weil wenn man was institutionalisieren will, dann braucht es in irgendeiner Form Ressourcen. Ja, dann kann man nicht einfach sagen, ihr müsst es alle mitmachen, sondern da muss man irgendwie auch gucken, wie man das dann möglicherweise auch fördern kann.
Weitere Wortmeldungen. Jetzt habe ich Heiko Maski und dann Harold.
Das ist in der Tat eine provokative Frage, auf die ich eine lange und eine kurze Antwort geben kann. Ich würde die Frage der Gleichberechtigung gerne eigentlich, würde sie damit gerne an unsere Gleichstellungsbeauftragte verweisen, weil das zum einen nicht das Thema meines Vortrags war und zum anderen die Gleichstellungsbeauftragte, die von Haus aus auch noch Juristin ist, darauf viel kompetenter antworten kann, als ich das als Soziologin kann. Trotzdem nehme ich Ihre Provokation auf einer anderen Ebene nochmal auf. Im Zuge der Diskussionen im Vorfeld der Entwicklung des Frauenförderplans, der Kanzler war ja beteiligt, wie ich vorhin schon sagte, Kanzler Wittern, der ja inzwischen auch nicht mehr an der Uni Rostock ist, hat Herr Wittern mal halb scherzhaft, aber halb ernsthaft die Befürchtung geäußert, wenn das alles ernst gemacht wird, was da drin steht, dann hätten die Männer keine Chance mehr und die Universität Rostock würde zu einer reinen Frauenuniversität, an der nur noch Genderforschung betrieben würde. Wir konnten ihn historisch sehr schnell beruhigen, dass das auch an den Institutionen, die vor 20 Jahren derartige Frauenförderpläne verabschiedet haben, bis heute nicht der Fall ist. Und es gibt eine ganze Reihe Simulationen bzw. Projektionen, wenn die Berufungsquoten der Frauen so weitergehen, wie sie im Moment sind. Und ich weiß das nicht, ob das 60-70% im Moment in Rostock sind. Wäre ja erfreulich, weil dann kommen wir ja vielleicht mal irgendwie, haben wir ja wenigstens dann mal den Anschluss irgendwie an die anderen Bundesländer. Bis da die Männer tatsächlich verdrängt sind, das werden wir, so wie wir hier sitzen, glaube ich, nicht erleben. Und ich glaube, dazu wird es auch nicht kommen. Also alle Projektionen, die es gibt, die sagen, wenn es in dem Tempo weitergeht, dann haben wir eine Gleichberechtigung, eine Gleichverteilung zwischen den Geschlechtern auf den Professuren im Jahre 2250 ungefähr. Also ich glaube, Sie müssen sich keine Sorgen machen.
Gut, vielen Dank. Dann habe ich Harold Fahning.
Also es gibt ungefähr meines Wissens 2 Hände voll Rektorinnen. Prozentual kann ich Ihnen das nicht wirklich sagen, aber ich denke, es liegt deutlich unter dem Prozentsatz der Frauen an den Professuren. Bundesweit ist der Prozentsatz von Frauen an den Professuren inzwischen bei ungefähr 15%. Das ist eine ganze Menge, verglichen mit dem, was wir vor 10 Jahren hatten. Also insofern kann das mit den 60-70% schon stimmen. Aber die Bundesbildungsministerin Edelgard Bullmann hat zu ihrer Amtszeit gesagt, im Rahmen ihrer Amtszeit will sie die Berufungsquote, will sie den Frauenanteil an den Professuren auf 20% steigern. Bullmann ist lange nicht mehr Ministerin und bei 20% sind wir noch nicht. Bei den W3, C4 Professuren haben wir einen Frauenanteil von ca. 11% und bei den Rektorinnen würde ich sagen, liegt der maximal bei 5%. Maximal. Also deutlich noch mal darunter.
Ja. Arne Busch.
Auch ich bin eine ketzerische Frage gestellt. Wozu braucht man eine Vorformel der Professur für Frauen und Geschlechterforschung, bis auch, dass wir eigentlich den letzten Platz im Bundesdurchschnitt lassen?
Naja, wenn wir noch mal ein Stück zurückgehen, dass ich gesagt habe, das hat was mit Modernisierung von Wissenschaft, mit der Perspektive zu tun, bestimmte Fragestellungen auch einzuholen in Forschung und Lehre, dann ist das einfach auch erstmal ein Modernitätsrückstand, bestimmte Themenstellungen eben nicht repräsentiert zu haben und Studierende zu diesen Fragestellungen nicht ausbilden zu können. Auf der Ebene des institutionellen Wettbewerbs und der institutionellen Exzellenz kann man durchaus sagen, ist das perspektivisch und auch gegenwärtig schon ein Wettbewerbsnachteil für die Institutionen als Ganze, das nicht zu machen, weil im Rahmen der Exzellenzinitiative die Frage von Chancengleichheit und auch Genderforschung durchaus eine Rolle gespielt hat und Institutionen, die in dem Bereich nichts zu bieten hatten, in der Exzellenzinitiative schlecht abgeschnitten haben, beziehungsweise die gefördert worden sind, haben Auflagen bekommen, in dem Bereich was zu machen. Und das haben die alle auch brav gemacht. Also institutionelle Exzellenz hat heute auch was mit Chancengleichheit und mit Genderforschung zu tun. Und das ist dann, denke ich, nochmal anders interessant, als in einem Ranking der Bundesländer vielleicht den letzten Platz irgendwie verlassen zu wollen, weil es einfach das damit zu tun hat, wie man national, aber international auch aufgestellt ist.
Ja, weitere Fragen? Jetzt habe ich Axel Büssem, dann Heiko Marski und? Ja. Mit Carsten mit C war das, ne? Axel Büssem, bitte.
Ich hätte gerne ein bisschen Fleisch abknochen, sozusagen. Sie haben jetzt die Notwendigkeit dargelegt, warum wir das brauchen, schlechter Form. Aber können Sie denn Themenfelder vielleicht mal nennen, gerade in Mecklenburg-Vorpommern, wo das nötig wäre, also Forschungsbereiche, wo eben tatsächlich Handlungsbedarf besteht? Also was muss erforscht werden? Wo sind Frauen besonders benachteiligt? Arbeit auf den Nerven?
ich will, das wäre ja jetzt eine Frage nach dem Anwendungsbezug, also die Frage nach den Werften beispielsweise. Ich würde es eine Ebene darüber ansehen. Wenn man sagt, Frauen- und Geschlechterforschung ist eine Wissenschaftsperspektive, die in allen Disziplinen vertreten ist, dann muss man nicht sagen, welche Fragen davon brauchen wir hier, sondern dann gehört das eigentlich zu der Repräsentanz der wissenschaftlichen Disziplinen ganz selbstverständlich dazu. Und wenn Sie das auf einer anwendungsbezogenen Ebene wissen wollen, was könnte hier möglicherweise für die Landespolitik interessant sein an Themen, die zu erforschen sind? Was,
ja, die Politik, sondern für die Wissenschaft.
Naja, gut, aber wissenschaftliche Themenstellungen, die haben ja immer auch was damit zu tun, was eben, also die umfassen im Grunde das gesamte, den gesamten Bereich eines Fachs. Also von daher kann man sich für jedes einzelne Fach jetzt ganz viele spannende Fragen vorstellen. Für neuere Zeitgeschichte habe ich im Vortrag, denke ich, als Nichthistorikerin einige Fragestellungen entwickelt. Also zum Beispiel zu sagen, dass man mal sich anguckt, wie ist es eigentlich in der DDR gewesen mit der Frage von Chancengleichheit der Geschlechter an den Universitäten, wie weit ist da die Frauen- und Geschlechterforschung, wie auch immer sie zu der Zeit benannt und auch bewertet worden ist, tatsächlich Thema und Repräsentanz in den einzelnen, in der Forschung gewesen. Aus einer soziologischen Perspektive könnte man von den Schwerpunkten, die an der Uni Rostock im Moment vertreten sind, die Frage stellen, was haben Geschlechterverhältnisse mit demografischem Wandel zu tun? Und wenn wir über die Frage von Alterung der Gesellschaft sprechen, dann wissen wir, die Frauen werden älter als Männer. Und ja, eine deutlich höhere Lebenserwartung und gleichzeitig sind sie aber diejenigen, die im Alter finanziell deutlich schlechter abgesichert sind als Männer. Da gibt es einen großen Forschungsbedarf, auch nochmal in Bezug darauf, wer pflegt die alten Menschen eigentlich, das sind auch überwiegend die Frauen. In Bezug auf die Frage des Geburtenrückgangs muss man sicherlich gucken, was das mit Veränderungen im Geschlechterverhältnis zu tun hat, denn insbesondere die hochqualifizierten jungen Frauen und jungen Männer entscheiden sich inzwischen mehrheitlich gegen Familiengründung. Also auch das wäre ein Thema, was die Genderforschung durchaus nochmal interessieren könnte. Und zum Themenbereich Migration könnte man ganz konkret mit Regionalbezug Mecklenburg-Vorpommern natürlich die Frage nochmal angehen, warum sind es hauptsächlich die jungen Frauen, die das Land verlassen und nicht die jungen Männer? Ja, das wären also jetzt mal ganz praktische Themen, aber man kann sich ganz viele andere noch ausdenken.
Ja, danke. Heiko Maski.
Die Frage mit der gleichwertigen Qualifikation ist ja eine ganz knifflige. Das ist ja immer auch eine Frage, wie man das eigentlich dann in Besetzungsverfahren bewertet, nicht nur in der Wissenschaft, aber eben auch in der Wissenschaft, weil sie es ja gerade in der Wissenschaft in der Regel mit hochspezialisierten Leuten zu tun haben, unabhängig vom Geschlecht, sodass das immer auch eine Frage ist, was bewertet man eigentlich als wie innovativ und wie exzellent. Wenn die Frage, was zu tun wäre, mit 1, 2, 3, 4, 5 zu beantworten wäre und dann auch noch mit einem Zeithorizont, wenn das und das in 4 Jahren getan ist, dann haben wir es erreicht, dann wären wir an einem anderen Punkt historisch. Also wir haben eigentlich bezogen auf sämtliche modernen Gesellschaften einen deutlichen Gleichstellungsrückstand in der Wissenschaft, bei durchaus erheblichen nationalen Unterschieden. Deutschland, Österreich und die deutschsprachige Schweiz liegen im europäischen Vergleich in Bezug auf Gleichstellung von Frauen in der Wissenschaft auf den letzten Plätzen. Das hat also offensichtlich was mit der Struktur des deutschen Wissenschaftssystems insgesamt zu tun. Und da werden als Gründe unter anderem angeführt, dass es im Mittelbau keine Dauerstellen gibt, also dass man nur Wissenschaft als Beruf betreiben kann, wenn die Berufung auf eine Professur erfolgreich ist. Das ist in den meisten anderen europäischen Ländern anders. Da gibt es also auch Dauerstellen unterhalb der Professur. Verknüpft mit diesem bestimmten Stellensystem eben auch in den deutschsprachigen Ländern die Erfordernis der Habilitation als zweiter akademischer Qualifikation nach dem Studienabschluss. die fällt in der Regel zusammen mit der Familiengründungsphase und ist einfach ein sehr langwieriger und hochkomplexer Qualifikationsprozess, bei dem deutlich mehr Frauen auf der Strecke bleiben als Männer. Und das hat nicht unbedingt was mit Leistungsfähigkeit zu tun, sondern damit, wie Ressourcen vergeben werden, wie Machtverhältnisse sind und Ähnliches mehr.
Danke. Carsten Schrepper, bitte.
Und da haben wir uns auch mit Frauenbildern zu Feder Zeit beim Konflikt als Frage auch im internationalen Bereich auseinandergesetzt. Und meine Frage, da haben wir in der Politik festgestellt, dass gerade im skandinavischen Bereich und so die Frauenquote viel höher ist als in Deutschland. Und das würde mich jetzt quasi auch im direkten Vergleich mal interessieren, ob Sie da im skandinavischen Bereich oder zum Beispiel auch Frankreich konkrete Zahlen oder irgendwas an, wo Frauen als Professoren oder Rektoren aktiv sind, welche Quote gibt es da?
Also ich habe die nicht dabei und ich kann Ihnen jetzt auch nur Tendenzen aufzeigen, weil das auch nicht mein Thema für heute war. Man muss ja bei der Frage erstmal gucken, wie sind die nationalen Wissenschaftssysteme, und die sind in der Regel sehr unterschiedlich. Also in Skandinavien haben wir zum Beispiel das, was ich eben gesagt habe, da gibt es auch Dauerstellen im Wissenschaftsbetrieb unterhalb der Professur. Und wir haben in Skandinavien ein Wissenschaftssystem, wo die Entscheidungsprozesse einfach ein Stück anders laufen als in den deutschen Universitäten. Also wo sehr viel stärker auch in Anführungsstrichen staatliche Regulierung stattfindet. Und in Schweden ist zum Beispiel vor ungefähr 20 Jahren hat es ein großes Programm der Regierung gegeben, wo die gesagt haben, wir stellen Mittel zur Förderung von Geschlechterforschungsprofessuren zur Verfügung. Und wenn die Hochschulen die nicht nehmen, dann kriegen sie das Geld eben nicht. Und das ist in der Regel ein Anreiz, der bei Hochschulen immer fruchtet, wenn es Geld gibt oder Geld wegbleibt. Und das hat dazu beigetragen, dass A, diese Forschungsperspektive sehr viel selbstverständlicher in Forschung und Lehre an allen schwedischen Hochschulen vertreten ist und gleichzeitig der Frauenanteil in der Wissenschaft deutlich gestiegen ist. Weil das eine Forschung ist, die mehrheitlich von Frauen betrieben wird, obwohl Geschlechterforschung nichts damit zu tun hat, dass man Frau sein muss, um das zu machen. Es geht ja um eine Wissenschaftsperspektive, aber es sind halt deutlich mehr Frauen als Männer, die sich für solche Fragen interessieren. Und von daher ist Institutionalisierung von Frauen- und Geschlechterforschung immer auch ein Beitrag zur Chancengleichheit.
Den Namen bitte. Bitte? Ja. Philipp Bench und dann Angela Hartwig.
Das ist eine spannende Idee. Also juristisch geht das nicht. Juristisch sind Hochschulen verpflichtet, Frauenförderpläne zu haben. Wie die aussehen, da gibt es Rahmenvorgaben, aber was eine Hochschule dann jeweils draus macht und ob der Frauenförderplan 20 Seiten oder 2 umfasst, dafür gibt es dann eben keine juristischen Vorgaben. Meinen Sie mit Gender-Institut ein Gender-Forschungsinstitut? Das wäre ja eine Frage, die nicht unbedingt mit dem Frauenförderplan zusammenhängt, sondern eher mit der Universitätsstruktur im Hinblick darauf, brauchen wir eine weitere Fakultät beispielsweise? Oder braucht es an einer Fakultät ein Institut dafür? Oder braucht es möglicherweise als eine zentrale wissenschaftliche Einrichtung, vielleicht angesiedelt an der INF, eben eine Profillinie Genderforschung? In die Richtung höre ich jetzt gerade Ihre Frage. Das ist hochgradig interessant. Das sollte man einfach mal in den Gremien diskutieren. Ich glaube, dass man für Rostock auf einer Umsetzungsebene sehr schnell an den Punkt kommen wird, zu sagen, wir haben nicht genug Masse, um das einlösen zu können. Also es braucht dann entsprechend ja auch Personen, die das mit Leben füllen können. Und die Forderung aufzustellen, zu sagen, wir machen das jetzt hier ganz neu, das wäre durchaus spannend zu gucken, wie das Rektorat darauf reagiert. Das ist ja eine Frage, wohin Mittel gelenkt werden. Müsste man mal gucken. Ich wäre da skeptisch, ob das auf viel Gegenliebe trifft. Aber auf jeden Fall ist es eine interessante Idee. Also warum nicht?
Vielen Dank. Angela Hartwig.
Also erst mit der ELF-Geschichte finde ich total toll. Also den Ansatz sollte man wirklich weiterführen.
Ja.
Weil erstmal ist die Fakultät ja sowieso ein bisschen draufgesetzt, aber da passt es ja eigentlich nicht rein. Also das sollten Sie tun. Aber meine Frage geht darin, warum und wie sind Sie in diese Forschungsrichtung gekommen?
Okay.
Sie können prima darüber berichten, aber was war Ihre Veranlassung, in die Richtung zu gehen?
Gut, einen Satz vielleicht doch noch zu INF. Die INF ist ja bisher von ihren Profillinien relativ stark von den Themensetzungen naturwissenschaftlich-technisch ausgerichtet, sodass es da durchaus nicht ganz einfach ist, Anschlussstellen zu finden. Im Zuge dessen, was der neue Rektor angekündigt hat, eine vierte Profillinie zu entwickeln im Bereich Wissen, Wissenskulturen, Bildung, wie auch immer, denke ich, gibt es da neue Möglichkeiten, die Frage auch nochmal neu zu diskutieren. Und ich denke auch, dass es in diesem Bereich Wissenskulturen eine größere Offenheit für die Themenstellungen gibt, als beispielsweise in der Profillinie Aging, die ja inzwischen sich relativ stark technisch-medizinisch ausgerichtet hat. Die andere Frage zu dem, wie bin ich dazu gekommen, das ist eine Frage, die erstmal mit dem Vortrag so gar nichts zu tun hat oder die ich da jedenfalls nicht unmittelbar anschließend sehe. Für mich war das einfach im Rahmen meines Studiums an einer westdeutschen Universität relativ schnell klar, dass da irgendwas mit den Frauen in der Wissenschaft komisch ist. Also das fand ich sehr auffällig im Studium. In den 80er Jahren, ich habe von 81 bis 88 studiert an der Universität Hamburg, die für die alten Bundesländer eine der Universitäten gewesen ist, in denen Fragen von Geschlechterforschung oder Frauenforschung sehr früh angegangen worden sind. Und ich fand das einfach komisch, dass bestimmte Themen nicht vorgekommen sind im Studium, im Soziologiestudium, wo es ja um Gesellschaft geht, wo es eigentlich um Lebensverhältnisse, um Lebenssituationen, um Sozialisationsfragen und so etwas geht. Das war kein Studieninhalt zu der Zeit. Das kann man sich heute für die Soziologie nicht mehr vorstellen, weil heute kann Soziologie so nicht mehr betrieben werden. Also Soziologie ist eines der Fächer, in denen die Geschlechterforschung sehr starke Wurzeln hat. Aber zu der Zeit war das eben noch kein Thema. Und das hat mich einfach interessiert. Und ich habe angefangen, mich damit zu beschäftigen und das hat mich nicht losgelassen.
Hilde Michael.
Sie sagten gerade, in Soziologie hat die Genderforschung sehr starke Wurzeln. Wie ist insgesamt, wenn Sie so sehen, die Gewichtung, das mehr aus soziologischer Hauptrichtung dann in dieses Forschungsgebiet eingestiegen wird oder auch mehr aus historischer? Wie sehen Sie dann die
Also für den deutschsprachigen Bereich würde ich das so bewerten, dass die stärksten Wurzeln in der Soziologie, in der Erziehungswissenschaft, in der Geschichte und in der Literaturwissenschaft liegen. Das sind eigentlich die Fächer gewesen, in denen sehr früh Geschlechterfragen in der Wissenschaft thematisiert worden sind. Also auch als inhaltliche Fragen und nicht nur als Fragen zu den Zahlenverhältnissen, also zur Partizipation. Und das hat was damit zu tun, dass das Disziplinen sind, in denen einfach die Themenstellungen, mit denen sich die Disziplinen sowieso beschäftigen, sehr nah dran sind an Fragen, die eben was mit der Frauenfrage oder der Geschlechterfrage zu tun haben. Also in der Soziologie, wenn man über Gesellschaft redet, wenn man über Familie redet, wenn man über Sozialisation redet, dann geht das eigentlich nicht wirklich, ohne dass man eben auch über Frauen und Männer redet und da nochmal guckt, wie sind da Verteilungen und wie kann man sich vielleicht auch bestimmte Fragen von Ungleichheit erklären. Also ein zentrales Thema der Soziologie ist ja die Frage von sozialer Ungleichheit und Geschlechterungleichheit ist einfach eine zentrale Perspektive von sozialer Ungleichheit. In Erziehungswissenschaft, denke ich, liegt es auch sehr nahe, weil wenn man über Erziehung redet, kann man eigentlich gar nicht am Geschlecht vorbei. Für die Geschichte würde ich Anknüpfungspunkte beispielsweise in der Thematisierung von sozialen Bewegungen sehen. Die Frauenbewegung ist einfach eine der großen sozialen Bewegungen gewesen. Und es gab ja nicht nur die Frauenbewegung der 1960er und folgenden Jahre, sondern eben auch eine Frauenbewegung um die Jahrhundertwende. Und in der Literaturwissenschaft ist das einfach immer auch ein Thema gewesen, eben Geschlechterrollen zu reflektieren. Also auch für die DDR kann man das sagen, dass einer der stärksten Bereiche, in denen Geschlechterfragen in der Wissenschaft thematisiert worden sind, die Literatur gewesen ist und die Literaturwissenschaft. Also die ganze Literatur von Frauen in der DDR ist eine Literatur gewesen, in der auch gesellschaftliche Verhältnisse durchaus vorsichtig kritisch reflektiert worden sind.
Ja, darf ich mich noch einmal einschalten? Ich möchte einen Themenbereich ansprechen, der jetzt etwas zu kurz gekommen ist, nämlich den der Erkenntnistheorie. Wir haben weitgehend diskutiert um Gleichberechtigung, Gleichstellung im Grunde von zwei gleichartig strukturierten menschlichen Gruppen ausgedacht oder gesetzt. Interessant fand ich Ihren Hinweis, dass es auch erkenntnistheoretisch fassbare Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Im historischen Rückblick, wir wissen es alle, seit der Aufklärung gibt es die frauenspezifischen Eigenschaften, mehr der Emotionen, abgeleitet in der bürgerlichen Frauenbewegung, dass es bestimmte Berufsfelder gibt, die für die Frauen angemessen sind. In der proletarischen, da mussten immer mit malochen, völlige Gleichberechtigung. Und die DDR hat ja im Grunde, oder der gesamte Sozialismus hat ja eine Gleichberechtigungspolitik geführt, wo die Frauen genauso schwer arbeiten mussten wie die Männer. Ich erinnere, als Jugendlicher habe ich noch das Reklamebild gesehen, das Propagandabild, die Frau die Eisenbahnschwellen verdient. Ich muss Ihnen sagen, finde ich unpassend. Jetzt ist es aber doch so, dass Sie betonen, erkenntnistheoretisch gibt es Unterschiede, also geschlechtsspezifische wissenschaftliche Zugänge zu dem, was wir Wissenserschließung oder Wissenschaft nennen. Können Sie dazu noch etwas sagen? Was also nur darüber hinausgeht, als dass es zwei Gruppen sind, die in Konkurrenz oder in Kooperation um Gleichberechtigung ringen. Gibt es also unterschiedliche Zugänge? Sie sprachen von Erkenntnistheorie, also auch Geschlecht als Zugang. Habe ich mir notiert. Und dann Harold.
Also das ist eine Frage, die in der Geschlechterforschung sehr kontrovers diskutiert wird. Ja. Das ist, finde ich, auch wichtig, das zu betonen. Ich würde diese Frage auch nicht angesiedelt sehen auf so einer Ebene, die da heißt, denken Frauen anders als Männer? Darum geht es an der Stelle, glaube ich, nicht, sondern die Perspektive, die da eingenommen wird, ist eher die zu sagen, dass Erkenntnis immer auch von einem sozial, kulturell situierten Subjekt erfolgt und dieses Subjekt hat immer auch ein Geschlecht. Also die Annahme von Wissenschaft zu sagen, das ist sozusagen aus dem archimedischen Punkt der Erkenntnis, also irgendwie völlig freischwebend, jenseits von sozialen Kontexten zu sein, ist eine, die im gesamten Feld der Frauen- und Geschlechterforschung sehr kritisch in Frage gestellt wird, weil man eben sagt, Erkenntnis wird immer von konkreten Subjekten gemacht und die haben eben auch ein Geschlecht, die haben auch eine bestimmte soziale Herkunft, die haben auch eine bestimmte sexuelle Orientierung und so weiter und so fort. Und das beeinflusst möglicherweise die Art und Weise, auf die Welt zu gucken und Fragen zu stellen. Das heißt nicht, dass das ein anderes Denken im Sinne von unterschiedlichen Gehirnhälften ist, sondern eher eine bestimmte Verortung in einem sozialen Kontext. Und das bedeutet wissenschaftskritisch betrachtet eigentlich zu sagen, Wissenschaft ist ein soziales Produkt. Also das ist nicht jenseits dessen, sondern es ist eine soziale Institution, die immer auch sozialen Einflüssen unterliegt. Und wenn man sich die Geschichte der Geschlechterforschung anguckt, die ich ja sehr grob skizziert habe, wird ja eigentlich deutlich, wie immens die sozialen Einflüsse sind. Also politische Steuerung, wofür gibt es Geld beispielsweise? Oder wie hängt das zusammen mit dem gesellschaftlichen System, wenn das DDR-Regime eine bestimmte Form von Frauenforschung gefördert hat, dann hat das ja auch was mit einer sozialen Positionierung zu tun.
Ja, gleichheit, aber die kleine Rückfrage, ein bisschen ist gemogelt. Denn wenn Sie sagen, sozial, schließt sozial das Geschlecht ein und hat es da eine Bedeutung?
Ich finde, dass es das mit einschließt.
Dann bin ich zufrieden.
Harold.
Ja, gibt es. Also wenn sie gibt es sogar, also wie intensiv institutionalisiert, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, aber es gibt sehr aktive und sehr aktive Ansätze in der feministischen Theologie. Und wir haben auch jetzt an der Universität Rostock in der Theologie einige Kolleginnen und Kollegen, die diesen Fragen gegenüber sehr aufgeschlossen sind, beziehungsweise selber dazu auch arbeiten. Ja. Inhaltlich kann ich Ihnen dazu näher nicht wirklich was sagen, dafür ist das Fach zu weit weg von meinem Feld der Expertise, als dass das jetzt schlau klingen würde, deshalb lasse ich es lieber.
Ja, die Zeit ist fast abgelaufen, aber noch Ihren Namen. Elisabeth?
Isabel.
Isabel? Ja, wie finden Sie? Und dann Heiko Marski, bitte. Isabel?
Ja.
Das ist die Landesregierung.
Also, das ist die Landesregierung, aber nicht die Universität selber.
Nicht die Universität selber. Also wenn hier steht, ich habe das nochmal schnell aufgerufen, größtenteils von der Philosophischen Fakultät, das heißt die Philosophische Fakultät der Universität Greifswald stellt zum Beispiel Räume zur Verfügung, sie stellt Telefonleitungen zur Verfügung, man darf die Briefe da verschicken und so. Das sind dann Ressourcen, auch die wissenschaftliche Mitarbeiterinnenstelle wird aus dem Etat der Philosophischen Fakultät bezahlt, jedes Mal neu umkämpft, jedes Jahr, wenn es um Verlängerung geht. Und die ganzen Sachmittel, um Veranstaltungen durchführen zu können, Tagungen zu machen, Kolloquien zu veranstalten, Bücher zu machen, kommen entweder von der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, die ist angesiedelt in der Staatskanzlei, also direkt unter dem Ministerpräsidenten, oder aber beispielsweise von der Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Ja, Heiko Marski, vielleicht die letzte Frage.
Also ich würde die Frage gerne auf der erkenntnistheoretischen Ebene beantworten, weil wir im Moment in der Genderforschung eine sehr lebendige Diskussion um das Thema in Anführungsstrichen Intersektionalität haben, also um die Frage des Zusammenwirkens von verschiedenen Ungleichheitskategorien, weil die Erkenntnis einfach die ist, zu sagen, es reicht im Grunde nicht, Ungleichheit nur nach Geschlechtern anzugucken, sondern man muss auch die soziale Herkunft dazu nehmen, die sexuelle Orientierung, die ethnische Herkunft, das Alter. Und wenn man das Alter als eine weitere zentrale Kategorie dazu nimmt, hat man dann auch Ihre Frage nach der Jugend damit drin.
Gut, können wir es dabei belassen. Ein Blick zurück nach vorn. Wir waren jetzt beim Aging und zurück sind wir in der Jugend. Und dazwischen ist das, was hier, nicht wahr, als Teilnehmerschaft versammelt ist. Selber gehöre ich ja wohl mehr zum Aging. Aber der Rektor hat ja das übersetzt als erfolgreiches Altern. Das wollen wir ja doch nicht vergessen. Dürfen wir uns bei der Referentin, dürfen wir uns bei den Teilnehmenden, bei den Diskutierenden bedanken. Wir schließen die Sitzung und die Protokollanten haben die Nacharbeit und werden es tun. Vielen Dank.